True Criminology, der Kriminologie-Podcast. In diesem Podcast widmen wir uns allen Fragen rund um das Ausmaß, die Hintergründe und Ursachen von Kriminalität. Ich bin Nicole Bögelein, Soziologin und Kriminologin an der Universität zu Köln.
Ich bin Gina Rosa Wollinger, Soziologin und Kriminologin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW in Köln.
In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Kriminalitätsentwicklung oder anders ausgedrückt mit der Frage, wie kriminell ist unsere Gesellschaft eigentlich? Warum machen wir diese Folge? In diesem Jahr haben wir eine große Diskussion erlebt, als die polizeiliche Kriminalstatistik veröffentlicht wurde, weil es da bei manchen Bereichen einen deutlichen Anstieg gab. Und wir möchten heute diese Dinge mal ein bisschen auseinandernehmen und auch einen Langzeitvergleich bieten, damit wir einschätzen können, wie ist die Entwicklung. Erstmal braucht man einen Eindruck darüber, was ist die Kriminalität überhaupt in Deutschland, was gehört dazu. Und wenn wir uns da das Hellfeld ansehen, die polizeiliche Kriminalstatistik, dann sehen wir, dass der größte Teil Diebstahlsdelikte und Eigentumsdelikte sind. Also ein Drittel ungefähr ist Diebstahl, 14% ungefähr Betrug, dann kommen mit 10% die Sachbeschädigungen. Drogendelikte machen ungefähr 6% aus und ausländerrechtliche Verstöße ungefähr 4%. Und der Teil, der uns allen wahrscheinlich die größte Sorge bereitet, weil es an die körperliche Unversehrtheit geht, das ist tatsächlich ein eher kleinerer Teil in der PKS, also im Hellfeld. Körperverletzungen machen rund 10% aus, Straftaten gegen das Leben nur rund 0,1% und Sexualdelikte sind ungefähr 2%.
Was im Hellfeld landet, sind größtenteils eigentlich Delikte, die irgendwas mit Eigentum zu tun haben. Ne? Also irgendwie Diebstahl oder Betrug, Vandalismus. Also jetzt, wenn man Eigentumskriminalität mal ganz weit fasst, dann macht das auf jeden Fall über die Hälfte der Delikte aus.
Genau, und wir haben ja in der letzten Folge uns auch darüber unterhalten, welchen Einfluss es eigentlich gibt auf die polizeiliche Kriminalstatistik und haben ja auch gehört, dass gerade im Bereich Eigentums- und Vermögensdelikten es da zum Teil recht große Einflussfaktoren gibt, weil die Anzeigewahrscheinlichkeit steigt, je höher der Versicherungsschutz ist etc.
Das heißt, bei Eigentumskriminalität gehen wir davon aus, dass die ganz gut abgebildet ist. Wir sehen ja hier, wie du gerade vorgestellt hast, nur einen kleinen Teil von sexualisierter Gewalt. Und da ist davon auszugehen, dass hier vieles gar nicht in der PKS landet. Also dass es da einen höheren Teil gibt in der Gesellschaft. Aber dadurch, dass es oft im sozialen Nahraum passiert, wird es halt auch seltener angezeigt. Und deswegen haben wir in der PKS hier nur so einen kleinen Anteil abgebildet. Bei anderen Bereichen, wie beispielsweise Rauschgiftkriminalität, gehen wir davon aus, dass es einfach so sehr vom Kontrollverhalten der Polizei abhängig ist, sodass es auch nicht wirklich aussagekräftig ist. Ist das jetzt viel oder wenig? Das hängt einfach sehr davon ab, wie viel hier kontrolliert wird. Wer jetzt mit den Begriffen Hellfeld, polizeiliche Kriminalstatistik nichts anfangen kann, hört am besten nochmal in den letzten Podcast rein. Da haben wir das mal erläutert, wie diese Zahlen überhaupt zustande kommen. Und natürlich wissen wir, dass das, was wir uns jetzt in diesem Hellfeld angucken, nicht eins zu eins die Kriminalität ist, die in Deutschland auch passiert.
Genau. Was ist denn während Corona passiert? Wie hat sich die Kriminalität in unserem Land während Corona verändert? Tatsächlich gab es einen relativ starken Einfluss. Das hat mit den äußeren Umständen zu tun. Also wir alle waren im Lockdown, wir waren weniger im öffentlichen Raum, wir waren weniger in sozialen Situationen, in denen viele Menschen zusammenkommen. Und das hat sich, weil sich die soziale Wirklichkeit verändert hat, eben auch darin gezeigt, dass sich das Kriminalitätsgeschehen verändert hat. Es hat sich gezeigt, dass Cyberkriminalität deutlich gestiegen ist und ebenso der Abrechnungsbetrug. Das sind zwei ganz klare Corona-Effekte, Cyberkriminalität. Klar, wir waren alle viel mehr an unseren Rechnern und entsprechend wurden die auch als Mittel zur Begehung von Kriminalität mehr genutzt. Und der Abrechnungsbetrug, da geht es gerade um so Corona-Soforthilfen etc. Das war ein Feld, das sich ja in der Phase sozusagen gerade neu erschlossen hatte. Wir sehen aber auch, dass bestimmte Dinge gesunken sind. Beispielsweise sind die Diebstähle zurückgegangen um mehr als 10%. Auch das erklärt sich aus dem Lockdown. Da waren ja monateweise viele Geschäfte zu und insofern sind die Ladendiebstähle deutlich zurückgegangen. Die Wohnungseinbruchsdiebstähle, die sind auch um mehr als ein Viertel gesunken. Auch das lässt sich wahrscheinlich ganz leicht erklären.
Letztendlich waren die Wohnungen ja fortwährend bewacht, kann man sagen. Durch Homeoffice und dergleichen waren natürlich viele Leute zu Hause. Und wir wissen ja, dass EinbrecherInnen eher darauf aus sind, nicht auf den die BewohnerInnen zu treffen. Also insofern hat das sicherlich davor abgeschreckt.
Und auch die Raubstraftaten sind deutlich zurückgegangen. Also Dinge, wo man direkt im Kontakt jemand anderem etwas abnimmt, das ist deutlich zurückgegangen.
Insgesamt sieht man bei Corona, dass sich Gelegenheiten verändert haben. Und ich finde, es ist auch immer so ein schönes Beispiel auch dafür, dass einfach Kriminalität ja auch etwas ist, was nicht irgendwie rein zufällig passiert oder irgendwie naturgegeben so da ist, sondern ja auch beeinflusst ist von den Umständen. Und das sieht man halt bei Corona auch nochmal ganz klar. Auch, dass alles, was so mit Nachtleben und so zu tun hat, ja weggefallen ist. Irgendwie größere Feste, die ja auch viel Gelegenheit für Kriminalität bieten, weggefallen sind, all das beeinflusst dann Kriminalität und ja, das kann man natürlich andersrum auch für bestimmte Präventionsmaßnahmen nutzen. Also ganz klar, wir wollen natürlich jetzt nicht alle mit diesen Einschränkungen, die wir zu Corona hatten, weiterleben, nur um weniger Kriminalität zu haben. Aber das eine oder andere kann man natürlich daraus dann auch entnehmen, was präventiv irgendwie wirken kann.
Die Diskussion ist jetzt aber im Jahr 2023 gar nicht so sehr die um den Rückgang, sondern die um die Steigerung. Weil wenn man sich die PKS für 2022 ansieht und als die rauskam, wurde klar, oh, da scheint was passiert zu sein. Es ist ein deutlicher Anstieg der Straftaten zu verzeichnen. Es hat sich gezeigt, dass die Straftaten um 11,5% gestiegen sind. Also vom Jahr 2021 aufs Jahr 2022. Darunter Diebstahl ist wieder um 20% angestiegen, Wohnungseinbruchsdiebstahl, Diebstahl von unbaren Zahlungsmitteln, der Ladendiebstahl ist ganz deutlich gestiegen und auch der Taschendiebstahl ist wieder nach oben gegangen. Raubdelikte haben zugenommen, Bedrohungen haben zugenommen, Wirtschaftskriminalität hat zugenommen, ausländerrechtliche Verstöße haben zugenommen, der Betrug bzw. Computerbetrug mittels unbarer Zahlungsmittel hat auch zugenommen. Und auch ein Bereich, der ja, gerade das berührt, von dem ich eben vorhin sagte, dass es eher ein kleinerer Teil ist, aber uns allen Sorgen macht. Der Bereich von Delikten, Sexualstraftaten ist ganz deutlich gestiegen. Vergewaltigungen, sexuelle Nötigungen, sexueller Übergriff im besonders schweren Fall. Diese Delikte sind alle gestiegen. Während zwar auch Delikte zurückgegangen sind, beispielsweise Rauschgiftdelikte, Nötigung, Cybercrime und das Erschleichen von Leistungen, Fahren ohne Fahrschein um fast 20% sogar, ist eben doch im Kopf geblieben, dass ein Anstieg da war.
Und diesen Anstieg können wir auch nicht durch Corona-Effekt einfach so erklären. Ne? Also es war ja klar, in der Corona-Zeit sind einfach so viele Straftaten zurückgegangen. Es war ja klar, dass es dann wieder zunehmen wird. Aber das ist jetzt als Erklärung zu wenig. Also wir stehen jetzt nicht einfach nur vor der Corona-Zeit mit den Zahlen da, sondern es ist doch irgendwie was passiert.
Und besonders beschäftigt hat die mediale Diskussion der Fakt, dass bei den Tatverdächtigen eben auch ein Anstieg zu bemerken war, um 10%. Und hier sind ganz besonders herausgestochen gerade die jungen Menschen. Bei Kindern hatten wir einen ganz deutlichen Anstieg von Tatverdächtigen zu verzeichnen, ebenso bei Jugendlichen und bei Heranwachsenden. Der Anteil der jugendlichen Tatverdächtigen bei Gewaltkriminalität ist um fast ein Drittel gestiegen. Das ist etwas, was man analysieren muss und sich anschauen muss. Wir werden dazu nochmal eine Podcast-Folge haben, in der wir uns mit dem Aspekt Jugendkriminalität beschäftigen. Man kann im Moment eigentlich nur Vermutungen anstellen, was genau passiert ist, weil es nicht zu dem passt, was wir in den letzten Jahren sehen.
Das ist gerade so ein bisschen das Schwierige. Also wir haben ja das letzte Mal auch dafür plädiert, Langzeitvergleiche. Es lohnt nicht wirklich, sich die Veränderungen anzuschauen in der PKS von einem Jahr zum nächsten. Es gibt immer Schwankungen, sondern es ist immer gut, man guckt sich einen großen Zeitraum von 10 oder 20 Jahren an. Und in dieser Langzeitbetrachtung hatten wir seit langer Zeit eine sehr positive Entwicklung. Man sieht, viele Straftaten gehen zurück und man sieht es auch im Dunkelfeld. Jetzt reden wir in dieser Folge ja viel über das Hellfeld. Das liegt auch daran, dass wir das Hellfeld ja jedes Jahr so aktualisiert haben. Die PKS kommt jedes Jahr raus. Bei Dunkelfeldbefragungen haben wir die meist so punktuell, aber es gibt auch manche Befragungen, die nach ein paar Jahren nochmal wiederholt wurden. Und ich erinnere mich an einen Victim Survey, der deutschlandweit durchgeführt wurde, irgendwie in den 90ern und 2011 meine ich ungefähr. Und da konnten wir beispielsweise als Dunkelfeldbefragung auch sehen, dass vieles besser geworden ist. Also auch gerade was so Gewalterleben anbelangt, Gewalt im sozialen Nahraum, sexualisierte Gewalt, auch das, was die Befragten berichteten über Gewalterfahrung in ihrer eigenen Kindheit und dergleichen. Also da ist vieles passiert, was besser geworden ist. Und das passte auch zu dem, was wir im Hellfeld sehen, weil da haben sich auch Rückgänge verzeichnet.
Genau, in den letzten Jahren hat eigentlich immer die Diskussion, wurde so ein bisschen getragen von dem Leitsatz, Deutschland wird immer sicherer. Das war so das, womit man sich so ein bisschen wohlfühlen konnte und sagen, ja, läuft irgendwie alles in ganz ruhigen Bahnen und vielleicht ist Kriminalität wirklich etwas, was nicht mehr so richtig in der Neuzeit zunimmt, sondern etwas, was vielleicht ein bisschen zurückgeht.
Das sieht man auch an den Straftaten insgesamt. Von 2002 zu 2022 sind die Straftaten um -14% insgesamt zurückgegangen, wenn man sich die Häufigkeitsziffer dabei anschaut. Das heißt Straftaten pro 100.000 EinwohnerInnen. Also insofern kann man das auch vergleichen. Wir haben ja nicht immer die gleiche EinwohnerInnenzahl in Deutschland. Lange Zeit waren die Straftaten bei 7 Millionen.
Und aktuell liegen wir bei 5,6 Millionen im Jahr 2022.
Genau, das ist auch nochmal deutlich unter den 6 Millionen, die wir lange Zeit hatten, jetzt wirklich drunter. Also das ist schon mal insgesamt eine gute Entwicklung. Jetzt haben wir aber ja auch gerade gesehen, da ist ja auch alles Mögliche so drin, wenn wir uns Straftaten insgesamt anschauen. Wenn man sich jetzt ein bisschen spezifischer bestimmte Deliktsbereiche anschaut, die vielleicht auch eher Angst machen, gerade Gewaltkriminalität, sieht man auch da, gab es einen starken Rückgang von Gewaltkriminalität. Auch die Jugend ist immer besser gewesen als ihr Ruf. Das zu analysieren hilft uns ja auch für die Prävention. Wir wissen, Kriminalität ist etwas sozial Gemachtes und gerade auch dieser lange Rückgang von Gewaltkriminalität wird vermutet, dass das auch einfach was damit zu tun hat, dass wir eine gewaltsensiblere Gesellschaft geworden sind. Also wir reden heute auch von psychischer Gewalt. Das hat man wahrscheinlich in den 50er Jahren noch gar nicht so gemacht. Wir reden über Mobbing, über Stalking. Es haben auch viele Straftaten ja auch.
Die wurden teilweise ja auch erst neu aufgenommen. Also gerade wenn man an den Stalking-Paragraphen denkt, der wurde eben erst ins Gesetz 2014 ungefähr aufgenommen und auch seitdem ja nochmal verfeinert. Während zu Beginn es hieß, Stalking gilt erst dann sozusagen als Straftat, wenn man aufgrund der Bedrohung etwas in seinem Leben geändert hat. Man konnte die Anzeige erst erstatten, wenn man aufgrund des Verfolgtwerdens schon umgezogen war. Also wenn quasi das ein Erfolgsdelikt war. Und heute gehen wir dahin und sagen, nee, Stalking ist schon, wenn die Bedrohung so ist, dass ich mir überlege, umzuziehen, aber ich muss nicht umziehen. Also das heißt, die Sensibilisierung sieht man auch in der Gesetzgebung ganz deutlich.
Ja, genau, wir bestrafen da viel mehr, auch was überhaupt das sogenannte Züchtigungsrecht anbelangt, was abgeschafft wurde, also Gewalt gegenüber Kindern, Vergewaltigung in der Ehe und dergleichen. Also viele Beispiele, die wir nennen können, dass wir auch gewaltsensibler geworden sind und auch das Anzeigeverhalten zugenommen hat, dass man heute auch eher etwas meldet, anzeigt, was man vielleicht früher so als Schulhofrauferei oder so abgetan hat. Und trotzdem sehen wir diesen Rückgang, obwohl wir annehmen, dass auch mehr angezeigt wird und dass man auch mehr anzeigen kann. Und das wird dadurch erklärt, dass wir einfach eine geringere Gewaltakzeptanz haben. Wir haben viel mehr Präventionsprogramme, die sich genau damit beschäftigen, wie kann man schon in Kindergärten, in Schulen ansetzen, um halt gewaltfreie Konfliktkommunikation und dergleichen zu vermitteln. Natürlich auch in der Erziehung. Und wir sehen in Studien, dass Kinder, die selbst Gewalt von ihren Eltern erlebt haben, auch eher als Jugendlicher Gewalt ausüben. Also da gibt es einen Zusammenhang. Das erklärt man so mit dem sozialen Lernen. Und umso mehr wir jetzt gewaltfreie und zugewandte Erziehungsstile haben, umso eher haben wir damit auch einfach Generationen von Kindern und Jugendlichen, die halt weniger Gewalt anwenden und andere Kompetenzen vermittelt bekommen haben. Also das so als kleinen Exkurs dazu, warum wir auch bestimmte Rückgänge haben oder wie man bestimmte Rückgänge auch erklären kann. Und weswegen wir gerade auch so im Gewaltbereich eigentlich eine sehr positive Entwicklung haben. Und das zu wissen, die Hintergründe zu wissen, ist natürlich sehr nützlich dann für die Präventionsarbeit, für die weitere.
Und umso mehr verwirrt es jetzt sowohl die Kriminologieforschenden als auch die Öffentlichkeit, jetzt eben zu hören, nachdem wir ja ein Jahrzehnt lang eigentlich immer positive Dinge sozusagen zu vermelden hatten, zu sehen, da gibt es jetzt so einen ganz deutlichen Anstieg. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir als Wissenschaftlerinnen an dieser Stelle sagen, eine ganz genaue Erklärung dafür gibt es noch nicht.
Nee, also wie gesagt, man kann es nicht durch Corona erklären, dass wir sagen, wir sind jetzt vor dem Vor-Corona-Niveau, das sind wir nicht. Bei Gewalt sind wir wieder ungefähr so hoch wie vor 10 Jahren. Schwere und gefährliche Körperverletzung ist sogar höher als vor 10 Jahren. Andererseits sehen wir, dass Straßenkriminalität niedriger ist. Also das ist jetzt auch nicht unbedingt der öffentliche Raum, wo die Gewalt passiert. Es ist vielleicht dann auch eher der soziale Nahraum. Wir sehen auch Diebstahlsdelikte, auch das ist niedrig, das entwickelt sich eigentlich gut, aber Cybercrime weiter am Ansteigen und Sexualdelikte ja auch schon lange am Ansteigen. Das hat natürlich auch verschiedene Ursachen, die man da überlegen kann, gerade auch diese Einflussfaktoren aufs Hellfeld. Wir haben bei Sexualdelikte einfach jetzt eine größere Bandbreite, auf was angezeigt werden kann, vielleicht auch eine höhere Bereitschaft anzuzeigen. Plus auch eine höhere Kontrollintensität, wenn man sich beispielsweise die Fälle anschaut im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt gegen Kindern, wo in bestimmten Fällen einfach viel Datenmaterial gefunden wurde und jetzt der politische Wille auch da ist, da viel Ressourcen reinzustecken, Personal, die das auch auswerten. Und wenn natürlich hier viele polizeiliche Ermittlungen betrieben werden, dann entdeckt man auch viel, was ja auch gut ist, dass da viel ermittelt wird. Aber das führt natürlich auch zu einem Anstieg der Fallzahlen. Also man muss natürlich immer weiter auch bei der Interpretation solche Einflussfaktoren mit berücksichtigen.
Zu wünschen wäre ja vielleicht, oder diskutieren kann man, inwiefern dieser MeToo-Bewegung, inwiefern die dazu beigetragen hat, dass es eine höhere Bereitschaft und auch ein höheres Zutrauen gibt, sich jetzt mit solchen Erfahrungen an die Öffentlichkeit zu wenden. Nicht mehr aus Scham zu sagen, nein, ich behalte das für mich, vielleicht habe ich was falsch gemacht, sondern dass da ein neues Bewusstsein möglicherweise entsteht. Aber auch das ist Spekulation, das ist eine der Erklärungsbeiträge, der herangezogen wird. Ganz genau können wir noch nicht absehen, inwiefern da wirklich von einer Kausalität, von einer Ursächlichkeit gesprochen werden kann.
Ja. Wir können uns halt auch überlegen, wo spricht denn etwas dafür, dass auch Anstiege da sind. Also wenn wir jetzt uns Gewalt anschauen, Sexualdelikte, da haben wir eigentlich ja die ganzen Faktoren, die dafür gesorgt haben, dass diese Gewalt zurückging, sehen wir nicht wirklich, dass sich da was geändert hat. Also es ist sicherlich davon auszugehen, dass es viele Einflusseffekte auch sind auf das Hellfeld. Andererseits, gerade diese aktuelle Entwicklung, könnte man schon auch überlegen, vielleicht sind das nur kurzzeitige Aufholeffekte, dass nach Corona irgendwie jetzt anders, weiß ich nicht, Jugendliche anders feiern, dass da noch mehr auf den Straßen los ist, was da zu mehr Konflikten führt, was sich dann irgendwie wieder normalisiert von allein.
Man könnte auch überlegen, ob es tatsächlich diese Phase so eine schwere Belastung für die Jugendlichen gerade war, weil sie ja ganz rausgerissen waren. Also dadurch, dass die Schulen so lange Zeit geschlossen waren und sie sehr vereinsamt sind zum Teil. Wir hören ja aus dem medizinischen Bereich, dass es da eine sehr starke Behandlungsbedürftigkeit bei Kindern und Jugendlichen gibt, die mit großen psychischen Belastungen zu kämpfen haben. Und ob möglicherweise ein Coping-Mechanismus auch das stärkere Ausüben von Gewalt ist. Aber es ist Spekulation, wir können es im Moment noch nicht sagen.
Ja, und genauso könnte es natürlich auch möglich sein, dass durch Corona auch noch einiges so auch bei den Erwachsenen hängen geblieben ist. Also Corona war ja eine Krisenerfahrung, seitdem haben wir ja schon einige andere Krisenerfahrungen. So gefühlt kommen wir von einer Krise in die nächste oder andere Dauerkrisen sind permanent da. Also man könnte sich auch überlegen, dass es bestimmte Effekte auch gibt, die Menschen gerade sehr belasten und auch irgendwie so etwas wie Orientierungslosigkeit, Kontrollverlust und dergleichen verursachen, was sich auch in abweichendem Verhalten dann niederschlagen kann. Also das könnten alles so Überlegungen sein, weswegen Kriminalität vielleicht grundsätzlich gerade beeinflusst ist und sich wandelt. Wir müssen aber die nächsten Jahre nochmal abwarten, um zu sehen, ob hier wirklich eine Trendumkehr stattfindet.
Was wir sehen, heißt also, kurzfristige Veränderungen im Hellfeld müssen ausgedeutet werden. Bisher hatten wir eine Abnahme bei der Gesamtkriminalität, bei der Gewalt und eine Zunahme von Sicherheit im Raum. Jetzt aber mit dem letzten Ergebnis der PKS ist das alles in Frage gestellt. Wir müssen einen Langzeitvergleich machen.
Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder die andere jetzt ein bisschen überrascht ist von manchen Ergebnissen, gerade auch von diesen positiven Entwicklungen. Denn manchmal fühlt sich das vielleicht doch anders an oder scheint auch anders, wenn man sich Nachrichten anguckt. Und genau darüber wollen wir das nächste Mal sprechen, nämlich über die subjektive Wahrnehmung von Kriminalität.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.